Daniele.
Hallo, Prost. Julia.
Endlich schaffe ich das mal, den Daniele auf ein Glas Bier einzuladen und mit ihm ein bisschen zu schwatzen, hier im Hörsaalzentrum in Köln. Aber mir fällt gerade ein, Daniele, du trinkst doch gar kein Bier und ich eigentlich auch nicht.
Nein, ich trinke kein Bier. Aber ich bedanke mich für die freundliche Einladung.
Aber gerne. Und wir haben auch nicht jegliche Seriosität verloren. Aber wir wissen leider, dass solche Filme, die dann ins Netz gespeist werden, zu wenig Aufmerksamkeit kriegen. Es geht ja hier um so ein wichtiges Thema, dass die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung eigentlich viel größer sein müsste. Was sehen wir aber im Netz? Welche Videos haben die höchsten Klickzahlen? Du wirst es auch wissen, das sind klavierspielende Katzen oder Hunde, die lustig in den Pool knallen. Und leider ist das das, was Aufmerksamkeit erregt. Und darum dieser doch unorthodoxe Einstieg in das Interview. Vielleicht schaut dann der eine oder andere und sagt, boah, die trinken ja Bier im Interview, das ist ja spannend, da gucke ich vielleicht doch mal weiter. Denn es geht ja heute und hier um ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Wir sind in Köln im Hörsaalzentrum. Du stellst dein neues Buch Illegale Kriege vor.
Ja.
Heute mit dem Schwerpunkt Türkei. Und vielleicht erzählst du mir ein ganz kleines bisschen, was ist das Kernthema deines Buches? Worum geht's?
Also der Titel sagt eigentlich, um was es geht. Illegale Kriege ist eigentlich das, was mich schon lange beschäftigt. 1945 hat man die UNO-Charta unterzeichnet, also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Man hat damals einfach gesagt, wir wollen verhindern, dass wir nochmal in so dramatische Leidenszustände kommen wie im Zweiten Weltkrieg. Und man hat eine sehr kluge Idee damals festgehalten, man hat gesagt, ein Land A darf ein Land B nicht überfallen. Also nicht mit Panzer über die Grenze rollen, nicht mit Flugzeugen in den Luftraum eindringen und bombardieren und auch keine Banditen im anderen Land bewaffnen und trainieren. Das darf man einfach nicht. Und das ist das sogenannte Gewaltverbot. Und das erkläre ich halt im Buch, dass es dieses Gewaltverbot gibt. Das ist heute das geltende Völkerrecht. Das ist also nicht irgendwie eine Theorie, sondern das ist geltendes Recht. Und dann erkläre ich an vielen Beispielen, dass das leider immer wieder verletzt wird. Also zum Beispiel der Angriff der USA und Großbritanniens auf den Irak 2003 ist vielen noch in Erinnerung. Das war eben ein illegaler Krieg, weil es gab da kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates und es lag natürlich auch kein Fall von Selbstverteidigung vor, also war der Krieg illegal. Und da habe ich aber auch andere Beispiele, zum Beispiel der Sturz der Regierung in Guatemala 1954 war auch illegal, Sturz der Regierung im Iran 1953 war illegal, der Angriff auf Vietnam 1964 war illegal, der Zwischenfall im Golf von Tonkin war fingiert, erfunden, eine Kriegslüge. Dann auch der Angriff auf Syrien ab 2011 ist eben illegal und da gehe ich ganz verschiedene Beispiele durch, einfach, dass die Friedensbewegung ein bisschen mehr Daten hat, um auch zu argumentieren.
Ein bisschen mehr Input, genau. Ja, schlussendlich haben wir momentan 23 bewaffnete Konflikte und Kriege auf der Welt.
Ja.
Also irgendwie kann ja dann das Kriegsverbot nicht wirksam gewesen sein oder die UNO wurde ständig sabotiert. Du gehst auch in deinen Vorträgen, in deinen Publikationen auf die möglichen Motive ein. Beispielsweise hast du auch ein Buch veröffentlicht, Europa im Erdölrausch.
Ja.
Und du stellst eben eine Verbindung her zwischen der Rohstoffbefriedigung des Westens und den Konflikten in Nahost.
Ja.
Wenn man solche gewagten Thesen, die du ja auch mitunter knallhart fundierst und untermauerst, wenn man sowas ausspricht, dann hat man heutzutage ein Label, nämlich das des Verschwörungstheoretikers.
Ja, ja, das wird immer wieder gesagt.
Bist du ein Verschwörungstheoretiker?
Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher und für mich ist eigentlich ganz normal, dass es immer wieder Rohstoffkriege gegeben hat. Also für mich ist der Angriff von Präsident Bush und Premierminister Blair auf den Irak 2003 ganz eindeutig ein Rohstoffkrieg, ein Erdölbeutezug, vergleichbar wie der wie ein Überfall auf eine Bank. Ja, ist einfach auch illegal. Mhm. Dort ist halt die Beute nicht Erdöl, sondern Gold oder Geldnoten. Und im Irakkrieg muss man einfach mal sagen, was wäre denn, wenn jetzt das Hauptexportprodukt vom Irak Brokkoli gewesen wäre? Oder dann hätten wir diese ganzen Zustände nicht. Das heißt, wir brauchen sehr viel Erdöl als Weltgemeinschaft. Das sind 45 Supertanker jeden Tag. Mhm. Das entspricht mehr als 90 Millionen Fass. Das ist einfach eine sehr große Menge und die USA sind das mächtigste Land der Welt, das amerikanische Imperium, wie ich eigentlich immer sage. Das ist einfach ein Begriff, der erklärt, wie die Machtverhältnisse sind. und das US-Imperium versucht im 21. Jahrhundert die Vorherrschaft abzusichern und das macht man, indem man versucht, die Rohstoffe im Nahen Osten zu kontrollieren.
Und öffentlich wird das natürlich ganz anders artikuliert und kommuniziert. Naja. Die USA als Friedensstifter, als Demokratiebotschafter in der ganzen Welt. Mhm. Eigenartigerweise schaut man, dass die Demokratie immer dort verkündet wird, wo es besonders viel Bodenschätze gibt. Was ich ganz großartig finde in deinen Vorträgen, sprichst du immer wieder ganz klar aus, die banale wie geniale Aussage, du darfst niemanden töten. Niemand darf jemanden töten. Es ist ganz einfach.
Ja, und es ist ja wirklich wichtig.
Ja, also, das ist mir wirklich wichtig. Jeder kann sich damit identifizieren. Jeder Mensch würde dir das sofort unterschreiben, ist völlig richtig. Ja. Niemand darf einen anderen töten.
Ja, genau.
Und trotzdem sehen wir ja, dass momentan viele Kriege parallel toben. Ja. Und wo ist die Empörung der Weltöffentlichkeit? Was ist deine Erklärung für das mangelnde Aufschreien, wie es vielleicht noch zu Vietnamzeiten gewesen ist, im Vietnamkrieg?
Also es ist richtig, wenn du sagst, dass beim Vietnamkrieg sehr viel demonstriert wurde, in den USA und in Europa. Mhm, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass auch 2003 vor dem Angriff auf den Irak Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, in Berlin,
in Bonn,
in London, in New York, in Rom, auch in Bern. Ich war in Bern auf der Friedenskundgebung. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es die Friedensbewegung gibt. Ja, es gibt sie. Aber es gibt sie vielleicht nicht so sehr auf öffentlichen Plätzen oder auf Mahnwachen. Da sind tatsächlich wenig Menschen im Vergleich zur Weltbevölkerung. Die Weltbevölkerung ist ja 7 Milliarden. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, dass viele Menschen so in ihrem Job feststecken und einfach sehr beschäftigt sind, zu überleben. Ich sage das jetzt wirklich so. Also sie haben nicht den Luxus, noch den Syrienkrieg zu analysieren oder dann abends noch auf eine Demonstration zu gehen, sondern sie sind wirklich sehr stark damit beschäftigt, die Familie durchzubringen oder, wenn sie alleinstehend sind, sich selber durchzubringen, zu arbeiten. Und das legt sich ein Teil der Leute lahm, kann man sagen, die Arbeit, die harte Arbeit. Und der andere Teil ist eigentlich Zerstreuung. Ja, also heute ist das Champions League-Final und es ist klar, ich selber bin auch einer, der gern Fußball schaut und das zieht natürlich unglaublich viele Menschen an. Es zieht mich auch an. Also ich habe dann immer mit meiner Frau diese spannenden Gespräche, wo sie sagt, du sagst doch immer in den Vorträgen, dass das Fernsehen ist Müll. Das ist ja nur Kriegspropaganda. Und dann sage ich, ja, das stimmt schon. Ja,
bis auf den Fußball.
Aber dann sage ich immer, aber das ist ja jetzt Unterhaltung.
Ja.
Und aber einfach, wenn du dich fragst, ja, warum ist die Friedensbewegung nicht größer? Ja, ich denke, ein großer Teil der Energie wird eben durch Unterhaltung abgefangen. Da gehen die Leute lieber in die Unterhaltung und dann gehen sie wieder an die Arbeit. Und dann wieder Unterhaltung und dann arbeiten und da bleibt dann nicht mehr so viel. Aber wir sind, also das muss man schon auch sagen, man darf es auch nicht kleinreden. Wir sind Hunderttausende. Ja. Was heißt Friedensbewegung? Es heißt einfach, man ist fest davon überzeugt, dass man andere Menschen nicht töten soll.
Ja, man ist friedensbewegt.
Genau.
Ja, Friedensbewegung klingt immer so wie eine Clique, dass die treffen sich da halt immer irgendwie. Genau. Schlussendlich sind
mit einem T-Shirt, Mitgliederausweis, gibt's nicht.
Nein, es sind friedensbewegte Menschen aus allen Teilen der Welt.
Aus allen Religionen.
Aus allen Religionen.
Aus allen Nationen.
Und man sieht auch, dass die Zahl stetig wächst. Gott sei Dank, du tust mit deiner Arbeit einen ganz wichtigen Beitrag dazu. Noch mit deinem Kieler Kollegen Professor Mausfeld, der zur Kognitionsforschung
ja unheimlich gute Arbeit
Vorträge macht.
Ja.
Oder Ken Jebsen mit seinem alternativen Nachrichtenmedium.
Genau.
Ihr macht eine unheimlich gute Aufklärungsarbeit. Und man sieht, dass diese Bewegung und diese wahrheitssuchende Kraft wächst.
Genau.
Schlussendlich muss man trotzdem vergegenwärtigen, dass es trotzdem noch in einem Prozentbereich liegt, der unterrepräsentiert ist.
Ja.
Die Probleme, die Menschheit hat, sind wirklich exorbitant und sie werden in naher Zukunft nicht besser werden. Sie werden sich dramatisieren, auch durch die Ökologie. Mhm. Und was ich ganz oft gefragt werde oder was ein Thema ist in der Friedensbewegung, Leute wie du, Leute wie Ken Jebsen oder Professor Mausfeld oder Journale wie beispielsweise die Nachdenkenseiten oder Rubicon. Das sind richtig gute Medien, ihr seid richtig gute Leute, aber es reicht noch nicht. Und wir wissen nicht, wie machen wir denn jetzt weiter? wir werden gut aufgeklärt, wir, der kleine konspirative Kreis, wir wissen...
Hast du gesagt konspirativ?
Ich habe konspirativ gesagt, ja.
Aufklärerisch.
Nun ja, also wir Verschwörungstheoretiker quasi.
Du nimmst den Begriff ganz spielerisch. Ich lehne ihn immer ab, weil ich finde, es ist eine Diffamierung. Aber okay, ich will dich nicht unterbrechen.
Ja,
wir sind ein kleiner Kreis, der untereinander sich austauscht, aber wir sind immer in der Öffentlichkeit, wir machen das nicht im Geheimen.
Das ist völlig richtig. Das ist auch natürlich mit einer ganz gewaltigen Ladung Sarkasmus verbunden. Ich weiß schon. Natürlich, dass der Begriff Verschwörungstheoretiker ist völliger Blödsinn. Und die Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, sind in der Regel sehr intelligent, wissen genau, wovon sie reden, können das alles gut belegen.
Ja. Und wach sind sie, wach.
Ja, sehr, sehr kritisch und mutig, genau. Aber das ist ein Spaß, so unter uns. Ach ja, klar, du Verschwörungstheoretiker. Manche sagen auch, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin Verschwörungsversteher.
Ja, also in der Geschichte hat es immer Verschwörungen gegeben, vom Cäsarmord.
Ja, jeder Polizeikommissar ist Verschwörungstheoretiker, sonst könnte er keinen Fall lösen. Aber zurück zum Thema.
Wir sind eine kleine Gruppe.
Genau, wir sind eine kleine Gruppe und wir sind gut informiert. Mhm. Und dort kommt immer wieder die Frage, ja okay, wir wissen das jetzt. Und nun, was machen wir? Wir haben irgendwie eine Verantwortung, weil wir zu dem geringeren Bevölkerungsteil gehören, die relativ aufgeklärt sind. Mhm. Und wir wissen, oh, die Zukunft unserer Kinder, die wird haarig. Das wollen wir gerne abwenden. Aber wie? Ich weiß, Daniele, du bist Historiker. Es ist nicht deine Aufgabe, Zukunftsmodelle zu spinnen.
Ja.
Trotzdem bist du wie fast kein anderer in der Materie drin. Und vielleicht kannst du auch schon sagen, in welche Richtung könnten wir gehen? Wie kann eine Gesellschaft wach werden und sich wieder als gemeinsame Kraft empfinden?
Also ich denke, eine ganz wichtige Einsicht muss sein, dass wir uns nicht spalten lassen.
Mhm.
Weil eigentlich wurden alle Bewegungen immer so zerschlagen, dass man sie gespalten hat. In links, rechts, in arm, reich, in Männer, Frauen. Ja, hat man auch immer wieder die Leute gefragt. In alt, jung, so im Sinne von, geht man zu den Jungen und sagt, warum wollt ihr überhaupt arbeiten? Und das Geld geht an die Alten, die arbeiten nicht mehr. Und den Alten sagt man, ja, warum habt ihr Respekt für die Jungen? Die Jungen haben ja keine Ahnung. Und so. Also man kann alle Gruppen, oder den Frauen kann man sagen, warum traut ihr den Männern? Denen ist doch nicht zu trauen. Und den Männern kann man sagen, du, aber die Frauen, die sind ja so komisch, die haben immer ihre emotionalen Schwankungen. Warum willst du dich auf die einlassen? Also, weißt du, man kann jede Gruppe spalten. Man kann die Schiiten und die Sunniten, die Christen, die Muslime. Und das müssen wir eigentlich verstehen, dass wir nicht gespalten werden sollen, sondern dass wir diese, ich sag mal, Verschiedenheit, die wir haben, untereinander akzeptieren. Dass wir sagen, der eine ist Muslim, der andere ist Atheist, die dritte ist 70 und der vierte ist gerade erst 15.
Mhm.
Der eine hat einen Doktortitel, der andere arbeitet als Bäcker. Spielt alles keine Rolle. Also die Friedensbewegung ist nicht, ich sage jetzt mal, auf eine oder andere Weise limitiert. Sie hat nur den Konsens, keine Gewalt.
Richtig.
Das ist der Konsens.
Wir können uns wirklich auf die einfache Formel einigen. Wir möchten eine wünschenswerte Zukunft für unsere Nachkommen in einer Welt, die nicht durch Krieg zerstört ist, die nicht durch Umweltgifte verseucht ist, in der es ein gutes Auskommen auch für nachfolgende Generationen gibt.
Genau. Wir wollen kein depleted Uranium, wir wollen keine Atombomben, wir wollen keine Kriegspropaganda. Das wollen wir alles nicht. Ja, aber wirklich nicht. Es ist nicht so, ja, 2, 3 Atombomben geht schon im 21. Jahrhundert. Mhm. Nein, keine.
Ja.
Und das ist eigentlich, also abgeworfene Atombomben, wenn die noch rumstehen, soll man sie ja schrittweise abbauen. Aber das, was ich wirklich rede, ist natürlich, wir hatten Hiroshima und Nagasaki im 20. Jahrhundert. Ich will nicht im 21. Jahrhundert nochmal Atombomben sehen. Und das heißt, die Friedensbewegung muss vielleicht, wenn sie sich organisiert, muss sie einfach verstehen, dass wir immer unter dieser Gefahr der Spaltung leben. Und da sage ich allen, du musst immer verstehen, dass der andere zur Menschheitsfamilie gehört. Also wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Natürlich ärgern mich andere Menschen manchmal auch und ärgern mich sehr. Aber ich kann damit umgehen und sage, okay, trotzdem bin ich dafür, der sieht jetzt das halt anders, aber ich sehe es so, wir sind in Respekt. Ein Beispiel, es gibt zum Beispiel unter den Veganern und den Vegetariern, also gibt es manchmal richtige Streits.
Ja,
ich bin jetzt Vegetarier und dann ist man zusammen gegen den Irakkrieg oder alle, ja, Bush, das geht gar nicht. Und dann, anderes Thema, Essen.
Mhm.
Und dann plötzlich geht das auseinander. Und da sieht man eben dann auch, wie achtsam sind die Menschen. Das heißt, achtsam bedeutet eigentlich, dass man seine Position nicht absolut setzt und sagt, das ist jetzt meine Position, ich habe mich entschieden, mich so zu ernähren. Aber wenn du eine andere hast, ist das völlig okay.
Und wenn man dann in so einem sehr wichtigen Thema, ob es nun um Krieg, Frieden geht, wenn man dann die verschiedenen Mentalitäten vereint, dann bekommt man neben der Verschwörungstheorie auch noch das interessante Label der Querfront.
Ja, das ist auch Blödsinn. Ist einfach für nichts. Mhm. Also ich sage jetzt mal, Querfront ist ja eigentlich, man will ja eigentlich immer sagen, die Friedensbewegung hat keine guten Argumente oder sie ist, hat keinen guten Plan. Aber was diese Leute nicht verstehen, ist, dass das der größte Wunsch jeder Mutter ist für ihre Kinder, dass die im Frieden aufwachsen. Dass die, will doch keine Mutter, dass die Kinder auf dem Weg zum Kindergarten über Landminen laufen. Will doch niemand.
Ja,
also frage ich mich schon, wer hat denn die besseren Argumente?
Ja, und jeder kann sich damit identifizieren.
Aber
jeder.
Hallo, jede Mutter, jeder Vater, es ist ja nicht so, dass die Väter insgeheim hoffen, dass ihre Söhne dann nach Afghanistan gehen und einen Bauchschuss bekommen von einem Heckenschützen. Mhm. Einfach nicht. Und auch die 15-Jährigen, die wollen doch nicht, die schalten den Fernseher an und sehen, ja, die NATO braucht mehr Geld, man muss jetzt 2% vom BIP, weil die NATO hat ja schon so viel Gutes getan. Hallo? Die haben Afghanistan in Schutt und Asche gelegt, die haben Libyen chaotisch zurückgelassen. Wollen wir noch mehr von dem? Und da sage ich einfach, nein, wir werden die größten Probleme nicht mit Gewalt lösen.
Du hast da gerade den Finger auf ein ganz interessantes Thema gelegt, nämlich wenn dann auch der Nachwuchs im Fernsehen sieht, dass die NATO jetzt gerade wieder die Militärausgaben um so und so viel Prozent erhöht.
Mhm. 900 Milliarden ist das Budget der NATO-Staaten.
Ich weiß, du bist Vater, ich bin Mutter, wir haben beide Kinder. Und ich weiß aus vorhergehenden Interviews, dass du deinem Sohn schon erzählst, wo kommt denn das Benzin jetzt her und was hängt denn da für einen Rattenschwanz dran.
Ja.
Ich mache das auch mit meiner Tochter und erzähle ihr auch Dinge, die unerfreulich sind.
Ja.
Ich bekomme die Kritik, das kann man doch Kindern nicht zumuten. Man kann doch Kindern nicht bestimmte Wahrheiten sagen, dass hinter der Tasse Kakao auch Kindersklaverei in Afrika steckt. Oder hinter den Wiener Würstchen an der Fleisch. Ja, aber wie sollen denn die Kinder ein neues Bewusstsein bekommen, eine bessere Generation werden, als wir es vielleicht sind, wenn sie ein falsches, getrübtes Bewusstsein haben in einer heilen Welt, in der man alles kriegen kann und alle lächeln in der Werbung.
Ja.
Das ist doch Blödsinn.
Also ich schaue ganz explizit, dass meine Kinder nicht fernsehen. Das schaue ich
einfach. Das machen wir auch.
Also die sollen nicht fernschauen. Die sind natürlich jetzt noch 8 und 11. Also die sind im Moment klein. Mhm. Also klein eben noch so, dass sie zuhören, was ich sage. ist ja dann irgendwann mal vorbei. Ich schaue auch, dass die viel in die Natur gehen.
Mhm.
Weil ich merke einfach, das stärkt Kinder, dass sie viel spielen mit anderen Kindern. Weil das ist bei mir in der Erinnerung auch das, was ich am besten fand, dass sich gesund ernähren. Und vor allem das, was wir wirklich üben, ist, Konflikte friedlich zu lösen. Also das ist ja eigentlich die Idee der Friedensbewegung. Konflikte gibt es immer. Mhm. Immer. Jeder, der schon länger dabei ist hier auf dem blauen Planeten, der weiß, man hat Konflikte in der Beziehung. Und zwar immer. Ich kenne keinen, der eine Beziehung hat ohne Konflikte.
Ja.
Aber die kulturelle Leistung ist, den Konflikt ohne Gewalt zu lösen. Also der Mann darf die Frau nicht erschießen und die Frau darf den Mann nicht vergiften. Das ist einfach das Prinzip der Friedensbewegung. Und wenn meine Kinder jetzt in einen Konflikt geraten, das gibt's immer, dann gibt's verschiedene Ansprüche, fast wie beim Erdöl. Ja, also das gehört jetzt mir und das will ich oder ich will jetzt einfach verschiedene Interessen. Und da üben wir uns sehr, dass ich sage, okay, jetzt wird mal nicht gekickt, oder? Das gab eine Zeit, haben die gekickt. Es gibt keine physische Gewalt hier, einfach nicht. Und dann kann jeder auch über seine Gefühle sprechen und sagen, ich war halt traurig, weil das hat mich enttäuscht. Und dann, wenn man das hört beim anderen, dass er ja auch Gefühle hat und dass er sich halt manchmal einfach falsch verstanden fühlt.
Empathie
und Achtsamkeit. Ich versuche das halt zu trainieren. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Meister, weil es ist dann lustig, manchmal bin ich selber jetzt nicht auf der Top-Ebene des Friedensforschers, wenn ich dann irgendwie müde bin oder zu wenig gegessen habe. Diese zwei Faktoren, dann kann es schon mal sein, dass ich dann auch rumschreie. Und dann kommt natürlich auch der Spiegel. Dann sagt dann meine Tochter, Papa, musst doch nicht rumschreien, du bist doch der Friedensforscher.
Und das ist eine sehr gut, dann hat sie dich.
Ja, aber ist super hart für mich, weil ich weiß, dass ich ja immer sage, keine Gewalt, und da halte ich mich dran, also ich schlage nie. Das haben da Generationen vor uns noch gemacht, die haben Kinder geschlagen. Das
völlig
ist einfach
legitim.
Falsch, ja. Also ich finde, das ist nicht gut, also nicht schlagen, weder in der Familie noch in der Schule. Und dann halt eigentlich friedlich kommunizieren, wenn es geht.
Mhm. Am besten noch im gegenseitigen Respekt.
Genau, und achtsam seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Forschung, dass ich sage, wir müssen die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Mhm. Also ich beobachte mich dann schon selber, dass wenn meine Tochter der ist übrigens auch Julia, wenn sie sagt, ja, du bist doch der Friedensforscher, dann spüre ich in mir drin eine kurze Wut, so im Sinn von, jetzt kommt sie mir aber frech, die hat mir gar nichts zu sagen. Und gleichzeitig kommt ein Gedanke von, hey, sie hat recht, sie spricht die Wahrheit.
Da kannst du stolz drauf sein.
Ja, aber dann sind so Gedanken und Gefühle, die dann in mir so wie Energien, so, ist nicht so, ich fühle mich dann schachmatt gesetzt, ja. Weil ich kann ja nicht einfach weiter brüllen, sondern sage ich, stimmt, ich bin müde, ich möchte, dass ihr jetzt schläft, es ist 8:45, ich würde gern Bayern gegen Real schauen. Das ist eigentlich der wirkliche Grund. Und ihr macht hier so einen Zirkus, und ich kann mein Abendprogramm nicht so beginnen, wie ich das wollte. Ja, das gibt immer einen Grund, oder? Nicht gegessen,
ja,
zu spät dran und irgendeinen Plan, der nicht aufgeht.
Richtig. Ich gebe dir nur ein kleines Beispiel meiner Eltern. Die sind beide Lehrer. Yeah. Und auch in der Sekundarstufe 2, da geht es manchmal auch um Demografie. Yeah. Und dann wird auch marginal Krieg behandelt. Und ganz interessant und erschreckend ist, wenn meine Eltern zu den Kindern ehrlich sind, die erschüttern die Kinder mit Wahrheiten. Die bekommen am Nachmittag Anrufe von Eltern. Warum haben sie unseren Kindern Angst gemacht? Und ich frage dich oder ich erzähle dir das aus dem Grund, weil ja die Frage war, wie kommen wir jetzt raus aus diesem System? Wie durchbrechen wir diese Gewaltspirale? Ja. Wie durchbrechen wir diese Machtstrukturen? Ja. Wie können wir als Bevölkerung wieder eine Stimme kriegen? Das können wir doch nicht, wenn wir unsere Kinder vor aller Unannehmlichkeit bewahren, vor der Wahrheit eben. Und die Wahrheit ist nun mal, dass Kriege toben, nicht zu knapp, dass unsere Ozeane kurz davor sind zu kippen, im ökologischen Sinne. Ja. Also es ist allerhöchste Eisenbahn, dass die Menschheit sich als Spezies begreift und nicht Krieg spielt, sondern gemeinsam an diesen Problemen arbeitet.
Genau, aber das ist, ich denke, das, was du jetzt angesprochen hast, ist die Lösung. Erstens muss man von der Menschheitsfamilie sprechen.
Ja.
Nicht von den Deutschen, von den Schweizern oder heute spreche ich ja über die Türkei. Mhm. Ja, in der Türkei gibt es Kurden, es gibt Türken, es gibt Aleviten, es gibt Sunniten, es gibt Schiiten. Die einen sind für Erdogan, die anderen sind gegen Erdogan. Also dieses ganze Spannungsfeld, wo wir immer wieder in verschiedene Gruppen zerfallen, schwächt uns.
Ja.
Hingegen, wenn wir uns als Menschheitsfamilie begreifen, das heißt nicht, dass wir dann gleich werden, sondern du kannst das essen, ich kann das essen, du kannst das glauben, ich kann das glauben, wir sind verschieden. Aber wir haben den Grundkonsens, dass wir uns nicht töten. Wir töten uns nicht. Ich würde dich nie töten und ich hoffe, du mich auch nie. Und das ist einfach der Grundkonsens. Ja? Und wenn wir diesen Grundkonsens sozusagen in die Masse bekommen, dann haben wir einen Bewusstseinswandel geschafft und ich glaube an Bewusstseinswandel, dass das geht, weil ich habe es in der Schweiz recherchiert. Da gab es mal das Bewusstsein, dass die Frauen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt erkläre, die durften nicht abstimmen. Ja? 1971 erst wurde
ja
in der Schweiz...
Ja, das habe ich mal gelesen, irre.
Ja, irre. Aber ist so. Die Männer haben halt in der Schweiz gesagt, wenn wir den Frauen das Stimmrecht geben und das Wahlrecht, dann geht die Demokratie in der Schweiz vor die Hunde. Ja, die haben... Sorry, das ist nicht persönlich gemeint. Aber das war halt wirklich einfach die Einstellung, das war das damalige Bewusstsein. Auch mit dem Argument, das kann man in den Quellen nachlesen, dass die Frauen zu emotional seien, sie seien nicht fähig, klar zu denken. Und also unglaublich viel Blödsinn. Mhm. Und heute haben wir den gleichen Blödsinn wieder auf einer anderen Ebene. Heute wird nämlich gesagt, ja, Gewalt muss man mit Gewalt bekämpfen, sonst hört sie nicht auf. Und das ist wieder so ein absoluter Schwachsinn, wo jeder sieht, es geht nicht. Also Gewalt mit Gewalt auslöschen, es funktioniert eben nicht. Weil sonst hätten wir die Gewalt bis jetzt wegbekommen. Wir haben immer wieder bombardiert. Also Obama hat im 2016 7 Länder bombardiert. Er hat Afghanistan bombardiert, hat Jemen bombardiert, er hat Somalia bombardiert, er hat Syrien bombardiert, hat Irak bombardiert, hat Libyen bombardiert, er hat Pakistan bombardiert. Ja, hallo, ich meine... Wir werden eigentlich durch Gewalt niemals aus der Gewaltspirale aussteigen. Genauso wie eigentlich ein Mörder nicht therapiert werden kann, indem man ihm sozusagen noch ein paar weitere Mordopfer vorwirft, sodass er sich abreagieren kann. Sondern er muss grundsätzlich aus der Gewalt herauskommen und dann arbeiten, Bewusstseinsarbeit machen. Und das, wenn du fragst, was ist die wichtigste Arbeit der Friedensbewegung, denke ich schon, dass jeder an seiner eigenen Bewusstseinsarbeit werken soll. Das ist anstrengend. Ja. Ich möchte es halt unterstützen mit den Vorträgen, die ich halte, mit den Daten, die ich den Leuten präsentiere, weil man muss schon faktenbasiert arbeiten, muss wissenschaftlich arbeiten.
Ja, du bist ja absolut wissenschaftlich. Ja. Du machst eine wasserdichte, fundierte Arbeit.
ich versuche halt die neuesten Daten aus der Wissenschaft zu nehmen und den Leuten auch zu erklären, dass die Kriegspropaganda ganz gezielt die Gedanken und die Gefühle lenkt. Ja? Und dann erkläre ich den Leuten, das kann man durch Achtsamkeit entkräften, indem man seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet und merkt, ah ja, bei 9-11 habe ich geglaubt, die Muslime sind jetzt alles Terroristen.
Genau.
Und darum bin ich insgeheim für diese ganzen Kriege.
Und genau diesen Kreislauf werden wir nicht müde zu durchbrechen, zu versuchen, ja. Du mit deiner unheimlich guten Arbeit, ich für meinen Teil in der Friedensbewegung mit allen anderen friedensbewegten Menschen. Wir dürfen nicht müde werden, das immer wieder zu wiederholen. Es gilt Kriegsverbot, man darf niemanden töten.
Genau, die UNO-Charta können wir auch nehmen.
Ja. Die untermauert
das Leben ist heilig, also das ist eine Grundhaltung, die ich habe. Und da muss man wirklich sagen, da bin ich völlig davon überzeugt, dass wir eine mehrheitsfähige Position haben.
Ja.
Das ist völlig mehrheitsfähig. Ich sage auch immer, wir dürfen keine Dinge beschädigen, also keine Sachbeschädigung. Mhm. Weil es gibt ja immer wieder Demonstrationen, dann werden die von Chaoten aufgemischt, ja, und die zünden dann Autos an und beschmieren die Wände.
Ja.
Auf keinen Fall Sachbeschädigung, einfach keine. Einfach nicht, weil... Das mögen die Leute in der Schweiz nicht, das mögen die Leute in Deutschland nicht. Man soll nichts kaputt machen, sondern man soll argumentieren für den Frieden. Und ich denke, man soll mutig sein wie Sophie Scholl.
Ja.
Die ist im Zweiten Weltkrieg ja hingestanden und hat Flugblätter verteilt. Und das, also an der Universität München, während der Hitler-Diktatur.
Ja.
Und wurde dann enthauptet. Und dann denke ich mir immer, meine Güte, klar, ich werde immer wieder mal angegriffen. Jetzt im Schweizer Fernsehen gab es eine Sendung Arena, da wurde ich angegriffen.
Ja, ich habe
gesehen. War idiotisch. Und dann geht man schon nach Hause und ist eigentlich traurig. Aber dann denke ich mir so, okay, jetzt willst du ins Kissen heulen oder mutig sein? Oder was ist jetzt die Herausforderung? Sophie Scholl hat es doch wohl sicher schwieriger gehabt, oder?
Ja, da sprichst du absolut wahre Worte. Und das ist natürlich auch für mich eine Ikone und ein leuchtendes Vorbild. Ich möchte mich auch nicht enthaupten lassen und möchte gerne auch weiterhin für meine Familie da sein, so wie du deiner Frau einen Ehemann sein möchtest, deinen Kindern ein Papa sein möchtest.
Ja, ja.
Aber trotzdem liegt uns der Frieden am Herzen. Jedem Menschen sollte der Frieden am Herzen liegen.
Ja.
Und wir machen weiter so.
Wir machen weiter. Und weißt du, ich möchte es noch quantifizieren. Wir sind jetzt in Deutschland 80 Millionen, in der Schweiz grob 10 und in Österreich auch grob 10, kann man sagen, der deutschsprachige Raum in der Welt ist 100 Millionen.
Mhm.
Und ich bin vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv. Ich mache schon mal einen Vortrag auf Englisch oder mal auf Französisch, aber nicht zu viel, weil das würde zu viel von der Arbeit. Ich habe wirklich entschieden, ich mache Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich merke einfach, von den 100 Millionen ist jetzt sicher 1% ist meiner Meinung nach aktiv auf Seiten der Friedensbewegung. Kann man sagen, ja, 1%, das
immerhin
ist ja nichts.
Immerhin
1 Million. Ja, das ist 1 Million. Die kennen also die Zusammenhänge, die kennen das Gewaltverbot, die sind auf dem Internet aktiv, die sind vernetzt. Und wenn es uns gelingt, bei diesen Menschen auch die Freude am Leben hochzuhalten, weil das ist wichtig, ja? Man muss unbedingt freudig durchs Leben gehen. Es gibt so viel Schönes. Man darf ja nicht in die Friedensbewegung einsteigen und dann eine Depression kassieren. Das ist nicht die Idee. Sondern man soll mit wachem Auge die Missstände sehen, aber auch mit wachem Auge die Schönheit des Lebens sehen. Und
ja,
dass das immer koexistiert,
das
ist unglaublich wichtig. Weil wenn man nur Probleme wälzt, ja, dieser Krieg, jener Krieg, dieser Terroranschlag, diese Kriegspropaganda, dann wird man insgesamt seine Energie reduzieren. Ja, man wird nach einigen Jahren gebrochen, traurig sein. Und ich merke das bei mir selber. Ich beschäftige mich jeden Tag seit 20 Jahren mit Krieg und Terror und Frieden. Und ich habe halt diese Prozesse wirklich aktiv durchgemacht, wo ich auch gemerkt habe, jetzt muss ich meine Energie wieder ausgleichen und dann gehe ich bewusst in die Natur. Da höre ich bewusst Musik, die mir sehr gut gefällt. Oder ich treffe Menschen und habe mit denen ein gutes Gespräch, wie jetzt. Ja? Das gibt Energie, das macht Freude. Und dann geht es wieder weiter. Also man muss wissen, wann man seine Batterien auftanken muss.
Absolut richtig. Und natürlich geht es mir wie vielen anderen auch, genauso wie dir. Man steckt in diesen schlimmen Themen drin, die frustrieren. Das ist ja klar, dass die einen frustrieren.
Ja.
Und darum fragte ich auch vorhin nach dem Ausweg.
Ja.
Wir brauchen eine Perspektive, an der wir uns festhalten können, etwas, wofür es sich lohnt, weiterzumachen. Und das ist unsere Vorstellung von einer besseren Zukunft.
Also ich denke, eine bessere Zukunft ist eine, wo die UNO-Charta geachtet wird, wo also kein Land ein anderes Land überfällt. Das ist eine bessere Zukunft. eine bessere Zukunft meiner Meinung nach hat auch eigentlich eine Veränderung in den USA im Imperium hinter sich, weil das Imperium im Moment rücksichtslos agiert. Also ich hoffe, dass die Friedensbewegung in den USA stärker wird, dass es ihnen gelingt, 9/11 zum Beispiel aufzuklären, solche Prozesse. Das wäre ein Schritt in eine bessere Zukunft. Eine bessere Zukunft würde für mich auch bedeuten, dass viele Leute einen Bewusstseinswandel durchmachen und eigentlich überzeugt sind im neuen Bewusstsein, dass es unsinnig ist zu glauben, man kann Gewalt mit Gewalt auslöschen. Also das neue Bewusstsein sagt ganz klar, mit Gewalt kann man Gewalt nicht auslöschen. Und wenn diese Dinge zusammenkommen und wir zudem furchtlos sind, wir müssen unbedingt an unseren Ängsten arbeiten, aber wenn wir es schaffen, an unseren Ängsten zu arbeiten und nicht die Ängste aufzulösen, die sind immer da, aber man darf die Ängste nicht an Steuer setzen, weil sonst kommt nichts gut
raus. Wir dürfen uns von der Angst nicht beherrschen
lassen. Weil das Leben endet sowieso tödlich. Also das ist bewiesen.
Das ist bewiesen, da gebe ich dir recht. Ich komme aus der Medizin, ich muss dir zustimmen.
Ja, das ist leider eine Tatsache. Ja.
Lieber Daniele, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich würde sagen,
wir stoßen nochmal an.
Wir stoßen nochmal an für die Kamera, damit die Klickzahlen erhöhen. Und heute Abend gucken wir Champions League.
Ja, schaust du mit, das Spiel? Aber du hast mir gesagt, Fußball interessiert dich nicht.
Ja, aber weißt du trinkst jetzt auch Bier.
Ja, ich trinke nicht wirklich, aber wir stoßen an.
Alles klar, ich danke dir ganz herzlich.
Danke fürs Engagement.
Ich freue mich auf deinen Vortrag.
Wir sind viele und wir werden immer mehr.
Wir werden mehr. Prost und tschüss.
Ciao.